So, wir sind wieder zurück aus dem Urlaub, wie ihr seht. Ja, haben vorhin gehört, dass Jesus redet zu uns durch seinen Geist, dass er seine Kinder kennt, dass er der gute Hirte ist, dass er seine Leute leitet durch seinen Geist. Das ist also nicht nur ein frommer Wunsch, Gottes Stimme zu hören, nicht nur ein frommer Wunsch, so mit Gottes Hilfe auf einen guten Weg zu kommen, sondern er will das tun. Das ist seine Absicht für dein Leben, dich zu leiten. Und er will das wirklich tun. Und er möchte, dass du dich nicht nur um dein eigenes Leben herumdrehst, sondern dass du anderen Menschen dienst mit den Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Das ist enorm, wenn man nicht nur für sich da ist, sondern wenn man Gottes Plan für sein eigenes Leben erkannt hat, wenn man weiß, ich weiß, was Gott mit mir vorhat, was er tun will durch mich. Denk mal ein bisschen darüber nach, so für 30 Sekunden für dich, ob du Gottes Plan kennst. Nicht so allgemein, sondern tatsächlich für dich. Denk mal nach, Augen schließen vielleicht, wenn du möchtest. Mach nachdenken für dein Leben. Das hört ja mit Gottes Plänen nicht auf in unserem Leben. In der Regel denken Leute mit 12, 13, 14, vielleicht mit 18 darüber nach oder leider nie. Wollen mit 18 Jahren unbedingt wissen, was soll ich lernen, was soll ich studieren, welcher Ehepartner, wo soll es lang gehen. Und dann ist man irgendwann in seinem Leben drin und dann läuft's. Oder auch nicht. Und dann ist manchmal das Geschrei ganz groß. Ich höre deine Stimme nicht. Und dann ist das so gut zu wissen, dass Gott tatsächlich bei dir ist und mit dir ist. Ich lese uns einen Vers aus dem 1. Timotheus 6, Vers 12. Da sagt Paulus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Vielleicht denkst du, Kämpfen fehlt mir gerade noch. Ich bin sowieso an allen Ecken und Enden am Kämpfen und habe Angst, unterzugehen. Was passiert eigentlich, wenn man nicht mehr kämpft? Was passiert eigentlich, wenn man die Dinge einfach so laufen lässt? Was passiert eigentlich, wenn man nicht weiß, wofür man kämpft? Was passiert eigentlich, wenn man keine Motivation hat? Oder wenn man zu wenig Motivation hat, dann kann es sein, dass man wie so ein geprügelter Knabe nach 95 Minuten vom Feld geht. Und dass es dann vorbei ist. In der Vorrunde vorbei. Sagt doch einer von den Elfen, wir hatten nicht genug Motivation. Wofür kämpfst du? Ich meine nicht deinen Überlebenskampf. Ich meine nicht deinen Kampf, aus dem Bett zu kommen und irgendwie motiviert zu sein, sondern ich frage dich wirklich, wofür lebst du? Paulus sagt zu Timotheus, einem jungen Mann, kämpf den guten Kampf des Glaubens. Kämpf den guten Kampf des Glaubens. Ergreif das ewige Leben. Was willst du ergreifen? Was willst du packen? Wenn Jesus vor dir steht und er steht vor dir und sagt, was willst du? Was willst du haben? Wofür bist du bereit zu kämpfen? Wofür bist du bereit aufzustehen, die Ärmel aufzukrempeln und zu sagen, es lohnt sich, aufzustehen an diesem Tag. Wofür? Das musst du unbedingt wissen. Paulus schreibt später dem Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 7, und da schreibt Paulus von sich selbst und sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Er ist ja nicht tot, als er das schreibt. Das steht nicht auf seinem Grabstein, sondern er ist lebendig. Und er kann von sich sagen, ich habe diesen Kampf gekämpft. Ich habe diesen guten Kampf gekämpft. Er ermutigt nicht nur andere Leute aufzustehen, sondern er sagt, ich kämpfe diesen Kampf auch. Ich habe ihn gekämpft und ich habe diesen Lauf vollendet. Du, ich bin nicht untergegangen. Ich habe nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, es hat nicht gereicht. Sondern ich habe diesen Kampf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Und Jesus möchte, dass du das auch sagst über deinem Leben. Dass du nicht pausenlos von Niederlagen sprichst. Dass du nicht pausenlos davon sprichst, was du alles nicht getan hast. Dass du nicht pausenlos immer vor dir siehst, was du alles nicht kannst. Sondern dass du wie Paulus in die Situation kommst und sagst, ja, ich habe gekämpft. Und ich habe diesen Kampf auch ehrlich vollendet. Und ich habe wirklich Glauben gehalten. Ich habe Glauben gehalten, mein Wort gehalten. Ich bin standhaft gewesen. Wie macht man das? Paulus, der war einer, der gekämpft hat. Und er hat das wirklich bis zum Ende seines Lebens so gemacht. Und die Bibel ist voll von Erzählungen von Frauen und Männern, Männern des Glaubens und Frauen des Glaubens, die diesen Kampf gekämpft haben, die genau das getan haben. Sie haben den Kampf des Glaubens gekämpft. Nicht Überlebenskampf, sondern sie waren mit einer Mission unterwegs. Sie waren mit einer Vision unterwegs. Sie wollten siegen in dieser Welt und nicht untergehen. Hebräer 11. 34, ganze Kapitel 11 und Kapitel 10 ist voll von Menschen des Glaubens. Die werden aufgezählt, eine Wolke von Glaubenshelden. Ganz normale Menschen, so wie du und ich auch. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, sie sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Sie sind stark geworden im Kampf. Wenn du betest, ich hoffe, dass du es tust, dann bete doch nicht pausenlos immer um Bewahrung und hilf, dass dieser Tag gut wird und dass alles gut läuft und dass alles easy ist und dass ich ganz entspannt durch diesen Tag komme. Wie langweilig, wenn sich nichts tut. Wie langweilig. Eigentlich, wenn kein Widerstand da ist. Wie langweilig, wenn man nicht mal seine Stirn bieten muss. Wie langweilig, wenn man keinen Gegenwind hat. Wenn alle Leute dir immer nur zuklatschen und sagen, wunderbar, wie langweilig. Dann stimmt irgendetwas in deinem Leben nicht, wenn alles easy und wunderbar ist. Ah, sagst du wunderbar, ich dachte, mein Leben stimmt nicht, weil so viele Probleme da sind. Wer hat dir denn gesagt, dass ein Leben mit Gott ohne Probleme ablaufen würde? Dass der gute Hirte das alles so nett macht und so schön macht, so wie 3 Wochen Urlaub, nur du musst ihn nicht bezahlen und die Sonne scheint immer und er ist unendlich, dieser Urlaub, Bett wird gemacht und all inklusiv morgen, Mittag, abends und der Swimmingpool ist immer da und kein Handtuch für die Liege nötig, alles schön. So ist das Leben nicht. Meins nicht. Und ich vermute, deins auch nicht. So ist das Leben nicht. Und so ist das Leben auch mit Jesus wirklich nicht. Sondern wir haben Widerstand in dieser Welt. Und wenn du keinen hast, dann gib mal Gas. Und dann geh mal in die gegnerische Zone. Und dann fang mal an, Tore zu schießen. Und dann hast du Widerstand. Steh nicht rum, sondern kämpfe. Sie sind stark geworden im Kampf. Wer von euch zur Muckibude geht oder irgendwie bei einer Ergotherapie war oder Physiotherapie war, der weiß, wie mühsam das ist, eingeschlafene Muskeln in Gang zu setzen. Der weiß auch, wie das weh tut, Übungen zu machen für eine Muskulatur, die gerade noch dazu klappt, dass man sich ins Auto schleppt, sich mit Stöhnen fallen lässt und dann damit Ach und Krach sich wieder rauszieht. sich zum Bürostuhl schleppt, sich raufsetzt und da 8 Stunden sitzt mit Pipi-Pause unterwegs. Und ansonsten kein Schritt, nicht 10.000 am Tag. Eigentlich sollst du 10.000 laufen. Mach mal dein Handy an und mach mal einen Schrittzähler und du wirst dich erschrecken, wie wenig Schritte es bis zur Toilette sind und bis zum Auto. Und die Muskulatur wird immer lahmer. Und dann kommt einer und sagt, komm, wir machen mal. Und dann machst du Muskelaufbau und dann merkst du, oh, tut weh. Und irgendwann merkst du, oh, ich habe Muskeln. Aber die merkst du nur, ich bin jetzt gerade in der Phase, oh, ich habe Muskeln, weil ich so Muskelaufbautraining für die Beine machen muss. Das ist so gut. Du wirst nur merken, wie es sich als Sieger anfühlt, wenn du kämpfst, wenn du aufstehst und Stirn bietest, wenn du aufstehst und den Glauben tatsächlich lebst, wenn du nicht nach jedem Gegenwind immer sagst, aua, aua, hat wehgetan. Sie sind stark geworden im Kampf. Du wirst stark werden im Kampf. Du wirst nicht untergehen. Du gehst unter in Kämpfen, die du nicht kämpfst. Sie sind stark geworden im Kampf. Und wäre doch schön, wenn das einer über dich sagen könnte. Hey, die hat echt gekämpft, aber die ist stark geworden. Soll keiner sagen über dein Leben, dass dein Leben Arbeit und Mühe war, dass du nur geschuftet hast für deinen Chef. Aber dass du gekämpft hast, den guten Kampf des Glaubens. Das wäre doch gut, wenn das jemand über dich sagen würde und über mich auch. Aufgestanden. Die sind stark geworden. Sie sind stark geworden. Sie waren umzingelt, aber sie gaben den Kampf nicht verloren. Sie sind stark geworden. Du bist verletzt, verwundet, entmutigt und verwirrt. Und eigentlich ist es Zeit, heute Morgen aufzustehen und zu sagen, jawohl, ich leiste Widerstand. Es ist Zeit, wieder auf die Beine zu kommen für dich. Es ist Zeit, dass der Glaube an Jesus praktisch wird. Und es ist Zeit, zu kämpfen im Alltag, in dem wir alle stehen. Kämpfen. Nicht ein Kampf, der sinnlos ist, sondern den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Kämpfen und gewinnen. Darum soll es heute Morgen gehen und nächsten Sonntag auch. Ein klasse Mensch im Alten Testament ist Jakob. Und ich lese uns dazu aus dem Buch Hosea. Hosea 12, 4 bis 5. Hosea 12, 4 bis 5. Schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders. Und in seiner Manneskampf kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und flehte zu ihm. Zu Bethel hat er ihn gefunden und dort hat er mit uns geredet. Jakob war alles andere als einer, der sich versteckt. Alles andere als einer, der den ganzen Tag jammert und den ganzen Tag sagt, ich bin einfach nur der Zweite. Immer nur der Zweite. Immer nur der Zweite. Keiner sieht mich. Sondern Jakob war ganz anders. Noch nicht geboren, hielt er schon die Verse seines Bruders. Zwillinge kommen zur Welt. Und der Erste kommt und er hat noch einen hinten dran. Und er hält fest, weil er eigentlich der Erste sein wollte. Schon da der Erste. Wie bist du drauf? Hast du dich dran gewöhnt, dass es eben nicht klappt? Dass bei anderen Leuten das Leben irgendwie besser läuft, dass bei manchen anderen Leuten irgendwie Jesus tatsächlich spricht, bei dir leider nicht. Hast du dich dran gewöhnt, dass andere Leute so vor Freude sprühen und ihr Leben im Glauben tatsächlich was mit Gewissheit zu tun hat? Die stehen irgendwie, ihren Mann, ihre Frau, du nicht. Man kann sich so dran gewöhnen, dass es eben nicht so ist. Jakob als Zweiter geboren, aber hält die Verse, war schon dran, mehr zu wollen als der ewige Zweite, immer im Schatten vom Ersten. Vielleicht warst du schon immer im Schatten deiner Schwester, deines Bruders, eines besseren Arbeitskollegen. Vielleicht stehst du im Schatten deiner Frau, vielleicht stehst du im Schatten deines Mannes, vielleicht sieht dich nie einer und du sagst, ist so. Hosea erzählt diese Geschichte viele Jahrhunderte später den Israeliten und die haben sich beim Zuhören gefragt, und was hat das jetzt mit uns zu tun? Was hat das mit unseren Kämpfen zu tun? Hosea soll hier im Auftrag Gottes seinen Leuten sagen, hier ist ein Mann, der ist gierig nach Gott. In der Sportschau habe ich gehört, die sind gierig nach Toren. Na, unsere Leute nicht, deswegen sind sie auch zu Hause. Gar nicht witzig. Gar nicht witzig. Die sprechen immer nach Gier nach Toren. Wonach bist du gierig? Jakob, der wollte nicht einfach nur der Erste sein. Der wollte nicht einfach nur richtig gut versorgt sein. Der Jakob, der war gierig nach Gott. Gierig nach Gott. Gierig nach Gott. Ich stell mir das vor wie, sie liebt mich nicht. Sie liebt mich nicht. Kennst du die Situation? Ja? Liebt mich nicht. Ich war das zu der Zeit zarte 18 Jahre alt, ging um Annette und war schwer mit meinem Abitur beschäftigt und mit Annette. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Sie liebt mich doch bis heute. Ja, danke, danke. Man lässt doch so ein Mädchen nicht einfach gehen. Man lässt doch Gott nicht einfach sausen. Man sagt doch nicht einfach, naja, dann eben nicht. Gierig nach Gott, gierig nach Leben, das er schenkt, gierig danach, dass er sein Wort hält, gierig nach seinem Wort, dass ich es verstehe, dass es mich leitet, gierig nach seinem Leiten, gierig danach, dass man aus diesem latschigen Gang im Leben herauskommt, gierig danach, dass es nicht nur ums Schuften geht, geht auch um viel mehr. Du bist nicht dazu berufen, zu schuften in dieser Welt, sondern sein Reich, Gottes Angelegenheiten in dieser Welt nach vorne zu bringen. Das kannst du an deinem Arbeitsplatz tun. Gott hat eine Berufung für dich, genauso wie für uns als Gemeinde, eine Berufung. Geht nicht nur darum, dass du deinen Job findest und dann tust und dann irgendwann mit 60 den Countdown zählst und dich dann auf deine Rente freust und dich dann zurücklehnst und sagst, endlich, mein Traum ist erfüllt. Nichts tun. Das kann doch nicht echt dein Traum sein, nichts zu tun. Ehrlich, kann doch nicht dein Traum sein. In der ersten Urlaubswoche ist das richtig schön, nichts zu tun. In der zweiten Woche auch. In der dritten Woche freue ich mich zumindest wieder auf zu Hause und auf die Arbeit. Nichts zu tun ist ein echtes Problem, wenn man nicht weiß, wofür. Wofür? Wonach bist du gierig? Jakob war gierig nach Gott. Hier ist ein Mann, der alles haben wollte, was Gott für ihn hatte. Alles haben wollte, was Gott für ihn hatte. Alles. Der lebte nicht von Enttäuschung nach dem Motto, habe ich alles schon gehört. Hat alles nicht funktioniert. Lass mich nur in Ruhe. Und dann machst du so Christsein-Dienst nach Vorschrift. Du kannst keine Beziehung so vorschriftsmäßig so auf Level 0 führen. Dann ist die Beziehung irgendwann zu Ende. Mach keinen Dienst nach Vorschrift in deiner Ehe, keinen Dienst nach Vorschrift mit deinen Kindern, überhaupt keinen Dienst nach Vorschrift. Das bringt dich um deine Motivation bei deiner Arbeit. Und mach keinen Dienst nach Vorschrift als Christ, sondern Gas geben, kämpfen. Aber nicht der Kampf ums Überleben, sondern gierig sein nach Gott ist das. Alles haben wollen, was Gott für dich hat. Um den Segen Gottes kämpft Jakob Und im Segen Gottes kämpfend kam Jakob schon zur Welt. Es ist so, als wenn dieses Kind sagen wollte, wenn du die Fülle nicht haben willst, wenn du die verschleudern willst für ein Linsengericht, bitte, ich geb's dir, aber ich nehme das, was Gott für mich hat. Ich nehme das. Ich nehme das. Ich will mit dem, was Gott hat, leben in dieser Welt. Ich will nicht ums Überleben kämpfen, sondern ich will gierig sein nach Gott und sein Reich bauen in dieser Welt. Und sein ganzes Leben lang wollte Jakob dieses Erstgeburtsrecht haben und er hat es gekriegt. Und den Segen Gottes, sein Leben haben von Gott und er hat es gekriegt. Jakob wollte nicht einfach nur eine doppelte Portion vom Besitz seines Vaters haben, auch nicht nur die Verheißung seines Lebens. Jakob hat dafür 14 Jahre lang geschuftet. Bei Laban, seinem Schwiegervater. 14 Jahre lang. Der war echt motiviert. Der hat wirklich gekämpft. Der hat wirklich was auf die Beine gesetzt. Du fühlst dich viel, viel besser, wenn du was auf die Beine setzt. Wenn du was auf die Beine bringst. Wenn du weißt, ich habe hier was bewegt. Stell nicht so einen chilligen Gang ein. Nicht mit 16, nicht mit 20, nicht mit 19 und nicht mit 80. Wir sind nicht zum Schillen berufen. Das ist nicht das, was dich glücklich macht. Ehrlich, überhaupt nicht. Frag einen Langzeitarbeitslosen. Das ist grausam, nichts bewegen zu können und nichts bewegen zu dürfen. Jakob wollte mehr. Er wollte Gottes Segen. Er wollte einfach die Fülle Gottes für sich und bekam diese Fülle und er kam in den Stammbaum von Jesu hinein. In den Stammbaum von Jesus. Und weißt du was? In diesem Stammbaum von Jesus bist du auch. Nur auf der anderen Seite. Bist der Bruder oder die Schwester von Jesus, wenn du zu ihm gehörst. Der Überwinder dieser Welt, der Erlöser dieser Welt ist dein Bruder. Du gehörst zu seiner Familie. Und er sagt, du wirst mit ihm weit überwinden. Nicht mit Ach und Krach, sondern weit, weit überwinden. Er wollte den Segen und er wollte den Segen nicht für sich. Er wollte den priesterlichen Segen. Er wollte einen Segen, den er an andere Menschen weitergeben kann. Und das ist genau deine Berufung und meine Berufung auch. Richtig viel Segen, richtig viel Leben von Gott, richtig viel Motivation, ganz viel Geist von ihm, damit du geben kannst. Menschen, die irritiert sind. Menschen, die alles auf andere Menschen setzen, die Idole haben. Und manchmal treten die Idole ab, nach 95 Minuten fassen sich an den Kopf. Was machen Menschen mit solchen Idolen? Gott will segnen. Genauso soll der Segen unter uns Menschen sein. Der Segen soll fließen, zu dir fließen und durch dich hindurch fließen. Gott sucht Menschen, denen es nicht nur um das Erreichen der Lebensträume geht. Es soll dir nicht um dein Eigenheim gehen. Es soll dir nicht um das schicke Auto gehen. Es soll dir nicht um die Karriere gehen und nicht um den Kampf für die freie Zeit. Das ist alles gut. Aber du sollst dafür nicht leben. Das sind keine Ziele. Was ist, wenn du dein Haus hast? Was ist, wenn du dein Traumauto hast? Was ist, wenn es keine Ziele mehr gibt? Wenn der Weltmeister schon Weltmeister war. Die Weltmeister der letzten Jahre haben das auch nicht geschafft. Wenn es kein höheres Ziel mehr gibt als das Ziel, wofür kämpfst du denn? Dann bist du der Meinung, das kannst du schon, weil du es schon mal erreicht hast. Was ist dein Ziel? Jesus sucht Menschen, die sich nach seinem Segen sehnen, die sich nicht für sich selbst verbrauchen, sondern die Gottes Werkzeug sind in dieser Welt. Ein Leben für Gottes Pläne, kämpfen für die Verwirklichung von Gottes Plänen. Das ist Gottes Traum für dich. Gottes Traum für dich. Er guckt dich an heute Morgen und sagt, ich habe einen Traum. I have a dream. Er schaut dich an und sagt, I have a dream. Schaut dich an und sagt, ich habe einen Traum. Dir ist vielleicht jeder Traum vergangen oder das, was du träumst, ist ein Albtraum. Und Gott sagt, ich habe einen Traum für dich. Ein Ziel für dich. Es lohnt sich zu leben. Es lohnt sich aufzustehen. Es lohnt sich zu kämpfen. Jakob lebte für Gottes Pläne. Und das möchte Gott auch, dass du es tust. Lebe für Gottes Pläne. Amen.